Du glaubst, nur bei dir passieren irgendwelche Technikunfälle und bei den Profis passiert das nicht? Weit gefehlt. Steffen Thum erzählt heute, was auch in Hollywood passieren kann und wie das Ganze gerettet wurde, wie viele Stems rausgeschickt werden, wie viel Zeit pro Filmmusik bleibt, wie seine Arbeit an dem Film Dunkirk aussah und was seine Lieblings-VST-Plugins sind. Herzlich willkommen zu Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Jetzt haben wir ja noch die Begriffe Additional Music und Ghostwriting. Da wurde ich auch gefragt, beziehungsweise das war jetzt auch noch eine Zuhörerfrage, wie du den Unterschied zwischen Additional Music und Ghostwriting beschreiben würdest oder Vor- und Nachteile.
Vor- und Nachteile, gut, ich denke mal einfach der Definition nach, würde ich sagen, als Ghostwriter bist du natürlich im Hintergrund, wenn man den Ghostwriter als den beschreibt, dessen Name nicht genannt werden darf. Dann ist der Additional Composer natürlich der im Abspann steht und der Ghostwriter wahrscheinlich nicht. Ansonsten, ja, Ghostwriter kann natürlich alles Mögliche bedeuten. Auch deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die sich irgendwie in irgendwas tatsächlich unterscheiden, die beiden Begriffe. Abgesehen von dem öffentlichen Bekanntmachen des Zuarbeitens oder nicht.
Welche Arten von Stems gibst du denn ab? Also wie genau sind die? Ist das wirklich nur Strings, Brass, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, Low-High-Strings oder die Strings wirklich erste Geige, zweite Geige und so weiter? Also wie detailliert ist die Abgabe da?
Die Abgabe von Stems, gut, da gibt es natürlich zwei verschiedene Abgabepunkte. Die eine ist die finale Abgabe, die bei einem Kinofilm jetzt oder bei allem, was wo ein Mixer noch nach uns kommt in der Arbeitskette, dann wird der natürlich die finalen Stems abliefern und das geht dann eigentlich immer nach Anfrage von der Dubstage, die dann wirklich sagen, okay, wir hätten gerne dies und das. Oftmals kommt es noch so vor, dass der Mixer dann irgendwie, der hat natürlich seine Erfahrung und hat schon x-beliebige Stems abgeliefert zu einer Vielzahl vorheriger Projekte und der hat dann schon sein Layout an irgendwie 10, 12 Stem-Gruppen, die irgendwie immer gleich sind und es macht dann auch Sinn und wenn es dann irgendwie ein Score ist, der jetzt unheimlichen Fokus auf Chor hat oder unheimlich viel Percussion, dann kann man auch sagen, okay, ich lege jetzt das Gewicht mehr auf die Gruppe und gebe da jetzt noch mehr Unterteilung mit irgendwie Percussion 1, 2, 3, 4. Aber ansonsten ist es eigentlich immer so ganz, ganz normal irgendwie Strings, Blechbläser, Holz, Percussion, Chor, Synthesizer und so weiter. Irgendwie manchmal noch unterteilt in Bass und höhenlastige Sounds. Und die andere Sache sind natürlich die Stems, die wir dann oftmals abliefern, wenn es zum Mix geht, die sind natürlich unheimlich detailliert. Also je dichter und je voller eine Cue ist, kann es dann sein, dass die irgendwie zwischen 30 und 50 Stems hat. Aber ansonsten, wenn wir selber was abliefern müssen, wenn kein Mixer dabei ist, versuchen wir es natürlich schon immer ein bisschen humaner zu halten, irgendwie mit 10 bis 15. Manchmal sind es auch nur irgendwie, es ist nicht viel los in der Queue, dann reichen auch 5 oder 6, ja, je nachdem.
Mal zu den Zeiten. In dem Interview auf YouTube, da hast du auch gesagt, als du das erste Mal für Lorne gearbeitet hast oder erstmal da zugeguckt hast, warst du unglaublich fasziniert, wie schnell die sind.
Ja.
Und ihr müsst ja auch alle schnell sein. Was sind denn jetzt so die Zeiten von Mission Possible oder von Mission Possible und Gemini Man, der jetzt ab 3. Oktober anläuft. Ja, also wie viel Zeit hattet ihr da oder habt ihr euch gegeben?
Gemini Man kam relativ spät zu uns. Da waren es, glaube ich, ja gut, da waren es vielleicht so um die 2 Monate. Wir hatten aber auch schon, also zu den allerhärtesten Zeiten gab es auch so Sachen, wo wir dann irgendwie tatsächlich so um die 4 Wochen hatten oder 5. Und Fallout war, glaube ich, eins der Kontrastbeispiele mit ich weiß nicht wie vielen Monaten, die wir dann schon vorher starten konnten, wirklich von Anfang an. Und auch sowas wie ein Animationsfilm, wie zum Beispiel, als ich bei Lorne angefangen habe, war er gerade an die Pinguine von Madagaskar dran, ja, dieser DreamWorks-Film. Mhm. Und da ging es auch wirklich sehr, sehr früh los mit unheimlich rohen Animationsszenen, die sich dann natürlich über viele Monate noch irgendwie entwickelt haben. Also es gibt beides. Ich würde sagen, der ist leider überwiegt der Anteil der Projekte, die irgendwie so last minute sind, wo es ja nur ein paar Wochen gibt. Aber irgendwie, ja, so unbequem das manchmal ist, man tatsächlich gewöhnt man sich dann auch manchmal dran und sagt, okay, wir wissen jetzt genau, wir müssen jetzt hier Gas geben und dann haben wir wieder ein bisschen Zeit, um irgendwie Sachen zu diskutieren, bevor es dann tatsächlich irgendwie an die Orchesteraufnahmen geht oder wie auch immer. Und ja, man kriegt dann irgendwie so einen Workflow raus, wo man weiß, okay, das wird funktionieren, auch wenn es mit der Zeit ein bisschen drängt.
Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, naja, dann waren es eben 12-Stunden-Schichten. Also wie oft hast du das gehabt, weil 12 Stunden nicht eigentlich noch fast vertretbar ist?
Ist eigentlich noch vertretbar, ja, und kommt auch relativ häufig vor, ja.
Ja, ich wollte fragen, wie oft hast du das, dass du doch extrem wenig Schlaf hattest oder einfach mal durcharbeiten musstest, weil es nicht anders ging?
Ich denke, kommt jetzt immer weniger vor, auch weil man eben dann über die Jahre selber schneller wird und einfach mehr bewerkstelligen kann in kürzerer Zeit. War die Anfangsjahre natürlich schon durchaus öfter so der Fall, wenn dann irgendwie mehrere Sachen auf einmal kamen, weil du kannst ja die Pläne und Abläufe von Projekten kannst du ja nicht kontrollieren, da verschiebt sich dann irgendwie was und du meintest, du bist mit dem einen Ding schon fertig und könntest das andere anfangen, aber das überlagert sich dann einfach immer. Und ja, man sitzt dann halt manchmal irgendwie länger dran. Aber insgesamt, ich würde so sagen, ja, zu Anfang waren es wahrscheinlich, zu Anfang habe ich immer versucht, so ein bisschen Log zu führen, zu gucken, ja, wie lange sitzt man hier eigentlich so tatsächlich dran und kam immer so, ja gut, im Schnitt scheinen es schon so immer so 80 Stunden die Woche zu sein. Mittlerweile ist es, glaube ich, weniger, vielleicht mal so 70, 60, je nachdem, es kommt dann auch mal drauf an, von Woche zu Woche kann es mal schwanken, je nachdem, wie viel los ist.
Bei Dunkirk, da steht hier Technical Score Assistant bei IMDb. Was heißt das? Du hast dann die Noten noch vorbereitet oder was kann man sich darunter vorstellen?
Dunkirk war eigentlich sehr, sehr kurz für uns. Wir haben dann nur ganz zum Schluss, als der Film schon auf der Dubstage war, noch ein bisschen ausgeholfen mit zusätzlichen Sachen, die irgendwie dann noch während die gemixt haben, waren da noch irgendwelche Sachen zu fixen und einfach um noch ein zweites Paar Hände zu haben, kam dann Law noch mit dazu und wir haben uns dann halt um seinen Rig gekümmert quasi, dass er auch vor Ort sein musste und irgendwie so, das war dann eher so eine technische Tätigkeit, das kommt auch ab und zu mal vor, dass Law dann irgendwie nicht im Studio arbeiten kann, sondern irgendwo vor Ort sein muss und dann kümmern wir uns darum, dass da irgendwie ein funktionstüchtiges Rig mit Sequencer und was weiß ich alles steht und helfen da dann eben auch aus.
Gut, ist natürlich ein mega wichtiger Job, weil der Lorne oder wer auch immer sich darauf verlassen muss, dass das, was zu tun ist, ob kreativ oder technisch, auch wirklich 1A so ausgeführt wird, dass er sich weiß, er kann sich auf euch dann verlassen.
Genau, ja. Da gehört dann halt auch natürlich auch Troubleshooting dazu und vorheriges Testen. Man muss sich ja immer sicher sein, dass das Equipment, das man hat, das auch wirklich tadellos funktioniert, weil sonst geht einfach Zeit verloren.
Ja, und wir wissen, es passiert ja andauernd, dass irgendwas nicht funktioniert, irgendwelche Updates, irgendeine Hardware oder Software fällt auf einmal aus. Also davor ist man ja nie dann gefeit, ne?
Ja, leider.
Gab es denn mal irgendwann bei euch irgend so ein Technikausfall, Software- oder Hardware-mäßig, der euch wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat?
Ja, es gibt schon immer wieder mal so Sachen. Wir hatten, glaube ich, auch mal im Studio, ich weiß nicht, war wahrscheinlich vor 2 Jahren oder so, mal so einen massiven Kurzschluss, der dann irgendwie einige der Rechner, also der, so diese Slave-Rechner, auf denen dann Samples hocken, die haben das dann nicht überlebt. Und dann waren wir irgendwie mehrere Rechner zu kurz und haben dann gesagt, ah, shit, jetzt brauchen wir irgendwie schnell Nachschub, um unsere Templates irgendwie noch am Leben zu erhalten, weil sonst fehlen uns irgendwie die meisten Sounds. Ja, das kommt dann schon irgendwie vor und dann muss man natürlich irgendwie gucken, weil ein technisches Problem kann oftmals schnell gelöst sein, aber wenn dann wirklich mehrere Elemente an Hardware versagen, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, da muss man schnell gucken, wie komme ich jetzt zu Ersatz.
Ja, und gerade vor allen Dingen bei den knappen Zeitvorgaben, die ihr habt, ist das dann ja mega kritisch.
Ja, genau.
Letzte Frage. Ich weiß, was die Hörer mal hören wollen. Die möchten immer wissen, was sind die geilsten Libraries, die geilsten Effekte. Nun nehme ich an Libraries habt ihr einfach alles und macht eben viele Sounds auch selber. Aber vielleicht hast du ja noch ein paar Favorite Sound Libraries oder Soundeffekte, wo du sagst, das ist ein geiler Filter, ein geiler Hall. Ein paar Favoriten.
Ein paar Favoriten, das sind eigentlich so die üblichen Verdächtigen, denke ich. Ja, wir haben unheimlich viel, aber das Problem daran ist dann auch irgendwie, man sieht dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, wenn man so will. Und ich falle dann immer wieder so auf die üblichen Verdächtigen zurück, irgendwie so die vertrauten Sachen. Ich mag Soundtoys unheimlich gerne, ich mag Yuhi-Sachen sehr gerne, die auch die Plugin Suite, Ubic. Ja, und sonst Zebra, Diva, Serum, Nexus, das sind, oder auch Dune benutzen wir gerne, so an Synthesizern. Und dann an Orchester-Libraries wirklich, es ist eigentlich völlig egal, es geht immer nur darum, was, weil jede Library hat ja einen bestimmten Sound und bestimmte Stärken, bestimmte Schwächen. Und die lernt man dann über die Jahre einfach irgendwie kennen. Und da gibt es jetzt unzählige Beispiele. Da könnte man jetzt ewig ins Detail gehen, aber es geht immer nur, ja, von Projekt zu Projekt ist es immer anders.
Vor allem kann es dann so sein, aus irgendeiner Library nehme ich jetzt als Favoriten irgendwie die Streicher und du würdest vielleicht sagen, boah, nee, die Streicher, die gefallen mir gar nicht, ich nehme da jetzt die Percussions raus. Oder für dieses andere Projekt finde ich die Percussions dafür total geil, beim nächsten Projekt passen die überhaupt nicht. Ich weiß mal, dass es diese Fragen gibt, was ist die geilste Streicher-Library und dies und das, kann man per se einfach nicht sagen, ne?
Nee, kann man wirklich nicht. Also ist, ich meine, Symphobia zum Beispiel ist jetzt auch schon, ich weiß nicht wie alt, die Full Strings klingen immer noch wirklich gut und einfach fett. Die sind oftmals hilfreich, aber manchmal hast du ja auch irgendwie ein Projekt, wo du einen ganz, ganz kleinen, nüchternen Sound brauchst und dann taugen sie halt nicht so viel.
Ich nehme zum Beispiel gerne von Peter Siedlacek, von einer ganz, ganz alten Library. Ich weiß gar nicht, wie es hieß, aber da gibt es so Cymbal-Crescendos. Also die sind schon fertig. Die gibt es in 3 oder 4 verschiedenen Längen und manchmal auch in verschiedenen Lautstärken. Und die gefallen mir manchmal immer noch besser, als wenn ich jetzt mit Cineperk von CineSamples das mit dem Modfeel mache.
Nee, wenn die schon so voraufgenommen sind und die haben einfach so einen in sich geschlossen funktionierenden Klang, wenn wir dann auch einfach nur ein Ensemble wirklich liefern kann, dann ist die eine Aufnahme einfach viel authentischer und hilfreicher als irgendwie. Mit Modwheel fährst du ja auch einfach nur durch verschiedene Layer, die sich dann irgendwie crossfaden. Das ist niemals dasselbe. Auch wenn du bist dadurch flexibel, aber es ist ja der Klang ist tatsächlich nicht derselbe. Ja, das hilft schon sehr.
Super, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Du hast gesagt, du hast knapp 1 Stunde Zeit. Die haben wir jetzt voll ausgenutzt. Kannst du denn verraten, was heute noch bei dir ansteht?
Wahrscheinlich viele Fix, ja, nicht so viele, aber wahrscheinlich Fix-Notes für irgendwas. Ich weiß noch gar nicht was. Es ist jeden Tag immer irgendwas anderes. Man wird es dann sehen.
Also Feinschliff.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Danke dir auch,
ich werde jetzt
gerne.
Echt bei jedem Film immer gucken, ob ich da irgendwo deinen Namen noch sehe. Und war ja cool, dass ich bei Crawl den Namen von dir direkt am Anfang gesehen habe, weil du ja nicht Additional Music geschrieben hast, sondern wirklich der Komponist gewesen bist.
Ja, das war schon was Besonderes und hat auch wirklich Spaß gemacht, ja, an dem Film zu arbeiten.
Das war der letzte von 3 Teilen. Du konntest dir nicht merken oder aufschreiben, welche Plugins Steffen gerade aufgelistet hat. Gar kein Problem. Abonniere einfach den Newsletter. Du hältst ein PDF mit allen Folgen und vielen weiteren zusätzlichen Informationen. Hier zum Beispiel eine Auflistung mit allen erwähnten Plugins. Den Link findest du in den Shownotes.